Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Es nimmt kein Ende. An der Börse in den USA wurde gestern gehandelt und es gab neue Bestmarken an der Wall Street und Rekorde gab es heute gleich zum Handelsstart auch an der Börse in Frankfurt am Main. Was sind die Gründe? Mehr dazu gleich. Außerdem starten wir heute eine neue Serie in unseren Wirtschaftssendungen, eine Serie über den Technologiebereich künstliche Intelligenz. Sie geht bis Freitag und heute zum Auftakt schauen wir konkret auf die Anwendung auf ein Projekt eines Unternehmens. Und Corona-Tests und die Wirtschaft, das wird auch ein Thema sein. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Erst am vergangenen Donnerstag sprang der deutsche Aktienindex erstmals über die Marke von 15.100 Punkte, was heute schon wieder Geschichte ist. Es wurde gleich die Marke von 15.300 Zählern genommen. Was beflügelt die Kurse? Mit dieser Frage begrüße ich zum Blick auf das Börsengeschehen bisher Claudia Werle in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Wobei zunächst müssen wir natürlich klären, Frau Werle, wo steht der DAX aktuell?
Aktuell steht er bei 15.280 Punkten. Er ist aber, wie Sie eben gesagt haben, auf 15.311 Punkte gestiegen. Ein wirklich fulminanter Start nach dem langen Osterwochenende.
Dann erklären Sie uns mal, was animiert die Anleger zum Kauf?
Im Prinzip sind es drei Faktoren. Die ultralockere Geldpolitik der Notenbanken spielt eine Rolle, die staatlichen Konjunkturhilfen und die Erwartung, dass sich die Weltwirtschaft erholen wird. Der Internationale Währungsfonds IWF ist da ziemlich optimistisch, will seine Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft sogar anheben. Details kommen nachher um 14.30 Uhr. Ja, eigentlich ist das schon erstaunlich in Zeiten, in denen die Corona-Infektionszahlen in vielen Ländern nach wie vor sehr, sehr hoch sind, was ja durchaus Folgen für das wirtschaftliche Leben und für die Gesellschaft hat. Kurz vor der Sendung habe ich mit Carsten Pschesky darüber gesprochen. Er ist Chefvolkswirt bei der ING Bank und von ihm wollte ich zunächst wissen, warum denn die Amerikaner vom IWF so lobend erwähnt werden. Hier ist seine Antwort.
Ja, was das Besondere an den Amerikanern aktuell ist, dass sie erstens doch ziemlich schnell und ziemlich effektiv gewesen sind beim Ausrollen des Impfstoffes. Also man ist da deutlich weiter als bei uns in Deutschland und in Europa. Und das andere ist die Tatsache, dass man nach den Konjunkturprogrammen im letzten Jahr, die da vor allem darauf abgezielt hatten, um die Wirtschaft zu stabilisieren, jetzt nochmal unter Joe Biden ein richtig großes, ja, 1,9 Billionen Dollar Programm aufgelegt hat, um nochmal den Menschen mehr Geld zu geben und darüber hinaus ja jetzt auch die Diskussion da ist, ob es noch mal ein Investitionsprogramm geben kann. Also ein enormes Konjunkturprogramm von ungekannten Höhen, das hilft der amerikanischen Wirtschaft, um dieses Jahr wirklich Flügel zu bekommen.
China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, scheint die Pandemie weitgehend unter Kontrolle zu haben, oder?
Die Chinesen waren relativ schnell im Isolieren von möglichen neuen Ansteckungen. Die Chinesen haben auch hier unheimlich viel Geld in die Wirtschaft gesteckt, um schnell wieder zum Wirtschaftswachstum zu kommen. Und dann greift jetzt wieder diese langfristigen Wirtschaftspläne. Im Jahr 2030 möchte man eine vollkommen entwickelte Industrienation sein. So, und das bedeutet, dass wirklich der chinesische Staat unheimlich viel Geld investiert in die chinesische Wirtschaft. Und darum sehen wir auch wieder das Wirtschaftswachstum stark anziehen.
Wie steht denn jetzt die EU, speziell Deutschland da?
Ja, bei der Europäischen Union und bei Deutschland, das ist leider Gottes so, dass wir irgendwie alles falsch machen, was nur falsch laufen konnte. Wir sind halt deutlich hinterher, was das Ausrollen des Impfstoffes angeht. Wir sind eigentlich die einzige Region, die wirklich richtig eine große dritte Welle aktuell hat, immer noch in den Lockdowns ist. Wir sind auch die Region, die im Vergleich zu den USA jetzt nicht nochmal ein zusätzliches Konjunkturpaket aufgelegt hat. Also alles das, was wir im letzten Jahr eigentlich ziemlich gut gemacht hatten, wofür wir auch viel Lob bekommen, haben. Konjunkturpaket, schnell durchgreifen, gut umgehen mit dem Virus. Das klappt jetzt im Jahr 2021 nicht und damit verzögert sich der Aufschwung in Europa und in Deutschland und ist damit halt auch das Wirtschaftswachstum im Vergleich zu den anderen großen Blöcken deutlich schwächer.
Macht das föderale System in Europa ein gemeinsames Vorgehen schwieriger?
Ja, es gibt viele Vorteile für ein föderales System, aber in Krisensituationen, da befinden wir uns immer noch, in der wirklich schnelles Handeln gefragt ist, durchgreifende, weitgreifende Maßnahmen auch gefragt sind, ist das föderale System eher hinderlich.
Was in den großen entwickelten Volkswirtschaften passiert, ist das eine. Was in den Entwicklungs- und Schwellenländern passiert, ist das andere. Die EWF-Chefin warnt ja bereits vor einer globalen Erholung in zwei Geschwindigkeiten. Warum?
Wir sehen ganz genau, dass es für die großen Industrieländer viel einfacher ist, auch bei den jetzigen Zinsniveaus, um am Kapitalmarkt neue Schulden aufzunehmen. Bei Entwicklungsländern und bei Schwellenländern gibt es immer viel mehr Zweifel. Zinsen sind höher, die Stabilität der Volkswirtschaften ist geringer, die Entwicklung des Virus und des Impfstoffes ist eine andere. Und damit sehen wir ja auch, dass in einigen Schwellenländern dadurch die Zinsen durchs Dach gehen. Und das macht natürlich die Kreditaufnahme um ein Vielfaches schwieriger. Und so komme ich halt wirklich in diesen Teufelskreis, dass sich die guten Länder immer einfacher finanzieren können, dadurch auch Konjunkturpakete finanzieren können und damit schneller und stärker wieder wachsen werden als die Schwellen- und Entwicklungsländer.
Die Weltbank hat einen überarbeiteten Ansatz zur Klimapolitik angekündigt. In welche Richtung wird das gehen?
Ja, wir sehen, dass natürlich auch schon vor der Krise Klimapolitik wirklich das große globale Thema war. Und ich denke, dass man jetzt versuchen muss, um auch nach der Krise oder in der letzten Phase dieser Krise die Klimapolitik ganz weit oben auf die Tagesordnung zu bekommen. Was wir hier sehen werden, ist, dass man versuchen wird, einen globalen Ansatz zu bekommen, in dem sich halt nicht Industrienationen und Entwicklungsländer gegenseitig bekämpfen. Und da geht es darum, dass man wirklich versuchen muss, Industriestaaten und Entwicklungsländer auf eine Linie zu bekommen. Denn ganz deutlich, ja, der Kampf gegen den Klimawandel ist wirklich das große globale Thema des nächsten Jahrzehntes.
Sagt Carsten Pschesky von der ING Bank.
Ja, soweit eine Stellungnahme zur Frühjahrstagung von IWF und Weltbank mit Blick auf das globale Wirtschaftswachstum. Kommen wir zurück auf die etwas regionalere Ebene. Frau Wehrle, die guten US-Konjunkturdaten derzeit, inwieweit hinterlassen die Spuren auf dem Devisenmarkt?
In den USA ging ja die Arbeitslosenquote im März zurück. Es haben so viele Menschen einen Job wie seit gut einem halben Jahr nicht mehr. Diese überraschend guten Konjunkturdaten konnten den Euro aber nicht belasten. Der Euro aktuell bei $1,1805.
Was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Die Umlaufrendite ist unverändert bei -0,35% und die Feinunze Gold wird mit $1,735,64 gehandelt.
Politisch finden die Gespräche über das Atomabkommen mit dem Iran Beachtung. Wirtschaftlich geht aus solchen Anlässen der Blick oft auf den Ölpreis. Gibt es auf dem Ölmarkt Reaktionen?
Ja, Öl ist wieder teurer geworden. Am Montag, da waren die Ölpreise noch stark gefallen. Einfach, man hoffte auf Fortschritte bei der Rettung des Atomabkommens mit dem Iran und spekulierte auf stärkere Ölexporte.
Kommen wir noch zum Blick auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Unter den DAX-Werten fällt da die Telekom auf. Dick im Minus, aber das sind heute ganz spezielle Gründe. Nämlich?
Das ist richtig, das sind technische Gründe. Die Aktien werden ex-Dividende gehandelt, deshalb dieses deutliche Minus von über 3%.
Die Geschäfte der deutschen Autohersteller und ihrer Zulieferer haben im März Fahrt aufgenommen. Das sagt zumindest das IFO-Branchenbarometer. Haben die Aktien auch Fahrt aufgenommen?
Sie steigen um bis zu 2,5%. Die Branche ist ja im Umbruch. Viele Hersteller wollen die Produktion ausweiten und das kommt an der Börse gut an.
Claudia Wehrle fasste das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main zusammen. Und wir haben es ja gerade wieder gehört, wie wichtig das Impfen ist aus Sicht der Wirtschaftsorganisationen. Um die Corona-Pandemie einzudämmen, liegt die Hoffnung auf das schnelle Impfen und bis dahin neben Homeoffice eben auch auf Tests der Beschäftigten. Wie stehen Wirtschaftsunternehmen hier derzeit da? Untersuchungen dazu zeigen kein einheitliches Bild, wie Panayotis Gavrilis berichtet.
Nur knapp ein Viertel der Beschäftigten kann sich am Arbeitsplatz auf das Coronavirus testen lassen. Das geht aus einer Untersuchung des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institutes der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Die Umfrage ist nicht repräsentativ, erlaube aber aufgrund der hohen Fallzahlen detaillierte Einblicke in die Arbeitsbedingungen, heißt es von den StudienmacherInnen. So geben konkret 23% der befragten Beschäftigten für die zweite Märzhälfte an, dass alle Präsenzbeschäftigten in ihrem Betrieb schon mindestens einmal pro Woche einen Schnelltest machen können. 17% gaben an, dass der Arbeitgeber Schnelltest zwar angekündigt, aber noch nicht umgesetzt hat. Und die Mehrheit sagt, dass es weder Schnelltests gibt, noch diese angekündigt worden sind. Elke Ahlers vom WSI-Institut der Böckler-Stiftung kritisiert, das Testen in den Betrieben laufe nur schleppend an.
Es ist in Bezug auf die Umsetzung der Schnelltests am Arbeitsplatz eigentlich das eingetreten, was zu befürchten war. Die über die sogenannte Selbstverpflichtungserklärung von den Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden versprochenen breitflächige Umsetzung von Schnelltests in den Betrieben ist bis jetzt nicht zufriedenstellend umgesetzt worden.
So Ahlers gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Bund und Länder hatten bei der letzten Konferenz keine Testpflicht für Unternehmen und ihre Beschäftigten beschlossen. Eine Selbstverpflichtung der Wirtschaft sollte erstmal reichen, damit Beschäftigte, die nicht zu Hause arbeiten können, mindestens einmal sich testen lassen können. Strenger haben es bisher die Bundesländer Sachsen und Berlin geregelt. Über die Länderverordnungen müssen Unternehmen ihren Beschäftigten Tests anbieten, wenn diese in die Firma müssen. Zumindest in Berlin aber klagt mittlerweile ein Unternehmer dagegen. Für Elke Ahlers aber geht es nicht anders als über eine Testpflicht.
Ja, wir sehen, dass eine Freiwilligkeit bis jetzt nicht zielführend war. Wir sehen, dass nur 23% der befragten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sagen, dass in ihren Unternehmen breitflächig getestet wird. Und wir fordern, dass die Testpflicht verbindlich gemacht wird und auch vom Gesetzgeber reguliert wird.
Doch genau gegen diese Testpflicht wehren sich die Spitzenverbände der Wirtschaft und versuchen mit eigenen Zahlen dagegen zu halten. Von einem erfolgreichen Start der Corona-Tests in Betrieben ist die Rede. Die Wirtschaft liefere, heißt es im eigenen Sachstandsbericht. So würden zwischen 80% und 90% der deutschen Unternehmen testen oder würden den Teststart unmittelbar vorbereiten. So steht es auch in einem Brief der Spitzenverbände BDA, BDI, DIHK und ZDH an die Bundeskanzlerin. Man wolle, so heißt es weiter, nicht verschweigen, dass es auch Herausforderungen gäbe. Dazu zählten Lieferschwierigkeiten und Beschaffungsprobleme, aufwendige Organisation der Tests in Betrieben sowie eine zögerliche Annahme des Testangebots bei Beschäftigten und zusätzlich rechtliche Unsicherheiten. Eine Differenzierung, wie viele Unternehmen Stand heute bereits ein Testangebot ihren Beschäftigten tatsächlich machen und wie viele noch in der Planungsphase sich befinden, gibt es allerdings nicht.
Die deutsche Wirtschaft und die Corona-Tests für Beschäftigte, Panayotis Gavrilis, berichtete. KI, künstliche Intelligenz, das ist das Thema einer Serie, die wir heute in den Wirtschaftssendungen starten, und zwar jetzt bis kommenden Freitag. Wo liegen der Sinn, der Nutzen und die Gefahren? Darum geht es. Und ein Auslöser für die Idee war, dass China hier besonders aktiv werden will. Als das Land im März den neuen Fünfjahresplan vorlegte, da wurden 7 Schlüsselbereiche hervorgehoben, die gezielt gefördert werden sollen. Und einer dieser Schlüsselbereiche, das war die künstliche Intelligenz. Wie steht Deutschland hier da? Wo wird die Technologie bereits angewendet? Wir zeigen ein Beispiel aus Niedersachsen aus dem Bereich Mobilität und Mobilität von morgen, was natürlich mit Niedersachsen als Autoland zusammenhängt. Die Softwareschmiede Grafmasters ist hier aktiv und unser Niedersachsen-Korrespondent Alexander Budde stellt uns das 2013 in Hannover gegründete Unternehmen vor.
Route berechnet. Du wirst dein Ziel Grafmasters GmbH um 14.35 Uhr erreichen.
Der Wissenschaftspark in Marienwerder, ein Vorort von Hannover. Große Teile der Belegschaft sind ins Homeoffice verbannt. Doch Sebastian Heise, Co-Gründer von Grafmasters, empfängt noch Besucher in der halb verwaisten Firmenzentrale. Nichts geht mehr im urbanen Individualverkehr. Und weil herkömmliche Navigationssysteme alle die gleichen Ausweichrouten anzeigen, fahren Autofahrer von einem Stau in den nächsten.
Ja, jeder versucht für sich die beste Strecke zu finden. Aber wenn das alle gleichzeitig machen, und wir sind halt sehr viele auf unserem Straßennetz, führt das unweigerlich dazu, dass die Strecken gar nicht mehr so richtig gut sind, wie man meint. Ja? Und dieser Egoismus, der dort entsteht, ist hochgradig ineffizient.
Heise zückt sein Handy. Er startet die kostenlose Version der Grafmasters-App. Die Software kommt sonst vor allem bei professionellen Paketlieferdiensten wie Hermes zum Einsatz.
Nunav ist eine Navigations-App für die Mobilgeräte, die man in jedem Store auch kostenfrei bekommen kann. Das Besondere daran ist, dass wir eine neuartige Intelligenz zur Routenwahl implementiert haben.
Die Hannoveraner setzen auf die Schwarmintelligenz und werten dafür Unmengen von Daten, etwa der Verkehrsleitzentralen, aus.
Wir schätzen mit KI-Methoden die Kapazitäten auf einzelnen Straßenabschnitten. Eine Kapazität auf einem Straßenabschnitt heißt die Überlegung, wie viele Autos können auf einem Stück Straße wie schnell fahren.
Beim sogenannten Collaborative Routing wird so navigiert, dass die Nutzer der App sich nicht mit anderen vorgeschlagenen Routen in die Quere kommen. Das selbstlernende System reserviert nämlich für einen bestimmten vorausberechneten Zeitpunkt in der Zukunft eine bestimmte Fahrstrecke. So ließen sich in besseren Zeiten zum Beispiel die im Auto anreisenden Besucher eines Popkonzerts von der städtischen Verkehrsmanagementzentrale ganz gezielt auf reservierte Parkflächen lotsen. Softwareentwickler wie Heise nutzen die massenhaft anfallenden Fahrzeugdaten, um ihre Systeme zu trainieren. Neben anonymisierten GPS-Daten der Nutzer wertet Nunav in Echtzeit auch Informationen aus, die Sensoren von Kameras und Radarstationen liefern, und vernetzt diese miteinander.
Ganz einfach gesagt, erkennen wir die Störung auf den Straßen schneller, als dass jeder Notruf tut. In dem Augenblick, wo sich eine Verdichtung schon anbahnt, kann das System vorher den Verkehr schon umlenken, bevor es immer dichter und immer dichter wird.
Die komplexen Ursachen von Staus und Folgestaus auf Ausweichrouten sind längst erforscht. Doch bislang konnten Verkehrslenker nur mit vergleichbar plumpen Werkzeugen wie Schilderbrücken eingreifen. Das soll nun anders werden, verkündete Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann von der CDU zu Jahresbeginn. Auch die Landesverkehrsbehörde nutzt nun die Technologie. Für die gemeinsame Plattform hat das Land 180.000 Euro bezahlt.
Wir haben in den letzten anderthalb bis zwei Jahren mit Graphmasters eine App entwickelt und integriert in unser Verkehrsmanagementsystem, sodass wir Verkehre entzerren können in Niedersachsen. Das spart Zeit, dient dem Klimaschutz.
Corona-bedingt ist der Geschäftsbereich Veranstaltungsmanagement eingebrochen. Dafür sind umso mehr Lösungen für die boomende Paketlogistik gefragt, wo die junge Firma den Löwenanteil ihrer Umsätze macht. Auch mit der VW-Sparte Nutzfahrzeuge ist Heise im Gespräch. Autobauer wie Volkswagen wollen in naher Zukunft ganze Flotten selbstfahrender Fahrzeuge in Verkehr bringen.
Und dann kommt irgendwann die Frage danach, wie wollen wir denn mit unseren ganzen Roboterautos jetzt auf der Straße rumfahren? Im Sinne, wie orchestrieren wir das? Und da werden die Roboterautos sich absprechen müssen, wie sie das untereinander machen. Rein technisch gesehen haben wir das halt heute und können das halt auch heute schon greifbar machen, was da passiert.
Autos, die sich absprechen, die Graphmasters GmbH Alexander Budde stellte sie vor. Und Teil 2 unserer Serie über künstliche Intelligenz folgt dann gleich heute schon in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk, dann mit meiner Kollegin Silke Hane. In Grönland wird heute gewählt. Grönland, eine Region, die in den Wirtschaftssendungen nicht so oft auftaucht, aber auf wirtschaftlichem Gebiet durchaus einiges zu bieten hat. Neben Tourismus oder Landwirtschaft zum Beispiel, nämlich Rohstoffe. Und genau um Rohstoffprojekte wird heftig gestritten auf der Insel und damit auch Stimmung bei der Wahl gemacht. Und deshalb kommt die Wahl genau richtig, um mal aus wirtschaftlicher Sicht auf Grönland zu schauen. Und das macht für uns Sophie Donges.
Aviava Lennart züchtet Schafe. Auf ihrem Hof leben über 600 Stück, außerdem noch Ponys und Hunde. Sie lebt im Südwesten Grönlands, am Rand einer kleinen Stadt mit etwa 1000 Einwohnern. Vor kurzem hatte Lennart Besuch von einer Reporterin vom dänischen Radio, der sie erzählt hat, wie wichtig der Hof für sie und ihre Familie ist.
Mein Mann ist dritte Generation hier.
Wir sind Schafzüchter in der dritten Generation hier. Dieser Hof bedeutet uns alles. Wir sind nah an der Natur und in der Freiheit. Doch diese Idylle ist in Gefahr, glaubt Aviava Lennart. Etwa 8 Kilometer von ihrem Hof entfernt möchte ein australisches Bergbauunternehmen seltene Erden abbauen. Einen Stoff, den man für die Produktion von Batterien und elektronischen Geräten braucht. Grönland ist reich an Bodenschätzen, die bisher fast unangetastet in der Tiefe schlummern. Der Klimawandel sorgt dafür, dass Schnee und Eis abtauen. Und ausländische Investoren sind seitdem sehr interessiert daran, Rohstoffe abzubauen. Dürfen sie das oder eben nicht? Das ist die entscheidende Frage in diesem Wahlkampf. Die Schafzüchterin Aviava Lennart ist dagegen. Wir haben Angst vor den Chemikalien, die austreten. Radioaktive Stoffe können die Tiere beeinflussen. Wir sind von der Natur abhängig und werden das sofort merken. Ich werde für die Partei stimmen, die 100% gegen die Mine ist. Wir können hier nicht mehr leben, wenn die Mine kommt. Mit dieser Sorge ist sie nicht allein. Internationale Umweltschutzorganisationen befürchten, dass die Region durch den geplanten Tagbau für lange Zeit verstrahlt werden könnte. Ganz anders beurteilt das die noch Regierungspartei, die sozialdemokratischen Siumut. Die Bodenschätze könnten zu einer Wende führen. Bisher ist Grönland finanziell von Dänemark abhängig. Die meisten Menschen hier leben vom Fischfang, ein paar vom Tourismus, bis die Pandemie ausbrach. Rohstoffe könnten dem Land zu einem Aufschwung verhelfen, vielleicht sogar zur Unabhängigkeit von Dänemark, glauben die Befürworter wie Josef Petersen von der Sozialdemokratischen Partei.
Das wäre ein Kickstart für die ganze Stadt. Es sind ja nicht nur die Arbeitsplätze in der Mine, sondern würde auch andere Möglichkeiten schaffen für Friseure, Kioske, Restaurants. Die Zahl der Arbeitsplätze hier ist sehr begrenzt. Das macht es für die Jugendlichen schwer, eine Zukunftsperspektive zu haben.
Auch das australische Bergbauunternehmen ist zuversichtlich, Grönland könne zu einem wichtigen Player weltweit werden. Die Gefahr, die von den radioaktiven Stoffen in der Erde ausgehe, sei minimal. Vielmehr beschwichtigt der Chef des Unternehmens Jørn Skov Nielsen.
Am Anfang macht man sich immer Sorgen. Ich glaube jedoch, dass wir durch unsere Forschung bewiesen haben, dass wir den Abbau ökologisch und gesellschaftlich verträglich durchführen können.
Aviava Lennart füttert ihre Schafe. Sie glaubt den Politikern und dem Bergbauunternehmen nicht. Und sie findet auch, dass es für Grönland andere Möglichkeiten gibt, mehr Geld einzunehmen. Man könnte in den Tourismus investieren, in die Fischerei und in die Landwirtschaft als wichtigste Einnahmequellen. Für Aviava Lennart ist es dieses Mal keine gewöhnliche Parlamentswahl. Sie sagt, die Wahl entscheide über ihre Zukunft.
Sophie Donges und der Streit um Bergbauprojekte in Grönland. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Ein Thema in den Kommentaren ist die Debatte über schärfere Abgasvorschriften für die Autoindustrie.
Nach Ansicht der Neuen Osnabrücker Zeitung ist die Industrie schon weiter als die Politik. Schon jetzt liegen die Grenzwerte nirgendwo sonst so niedrig wie in Europa. Das kann sowohl Innovationsmotor als auch Wettbewerbsnachteil sein. Zum einen muss die Automobilindustrie insbesondere auf Elektromobilität und Hybridmodelle setzen, hier entwickeln und forschen, um die Ziele zu erreichen. Zum anderen ist der grüne Antrieb bei einem Großteil der Bevölkerung jedoch noch nicht angekommen. Und Fragen zum Umweltfaktor der Batterieproduktion bleiben. Dennoch, Hersteller haben längst erkannt, dass sie sich umstellen müssen, um Strafzahlungen zu vermeiden. Nicht umsonst fährt VW eine rigorose E-Strategie. Auch andere haben angekündigt, den Verbrennungsmotor nicht mehr weiterzuentwickeln. Damit ist die Industrie weiter als die Politik, die sich vor einer klaren Ansage drückt. Die Volksstimme aus Magdeburg kritisiert das Vorgehen von Bundesverkehrsminister Scheuer. Nachdem die EU-Kommission mit der neuen Abgasnorm Euro 7 weniger Stickoxide sowie mit geringeren Grenzwerten für Kohlendioxidemissionen je nach Perspektive winkt oder droht, steht reflexartig Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, auf der Matte und skizziert ebenso reflexhaft die drohende Abwanderung der Automobilproduktion und Verlust eines Großteils ihrer gut 800.000 Arbeitsplätze. Dabei haben sich wichtige Branchenvertreter selbst längst mit dem Kurswechsel aus Brüssel arrangiert. Immer vorausgesetzt, der Schwenk zur neuen Mobilität ohne klassischen Verbrenner wird flankiert durch verbindliche Ausbauziele für Ladesäulen oder Wasserstofftankstellen. Von daher ist die Argumentation des Andi Scheuer zahnlos und sein Auftritt eher dem Wunsch entsprungen, auf dem Entscheiderparkett endlich mal wieder bemerkt zu werden. Hat auch in diesem Fall wieder eher so mittel funktioniert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert die Lage beim Autohersteller Volkswagen. Der Konzern mit seinen rund 660.000 Mitarbeitern steckt in einer gewaltigen Transformation, deren Ausgang trotz der jüngsten Fortschritte längst nicht ausgemacht ist. Es geht um die Frage, ob Volkswagen auch in der von E-Mobilität und Digitalisierung geprägten neuen Autowelt eine dominante Rolle spielen kann oder ob sich die Kräfteverhältnisse maßgeblich verschieben. Von der Antwort hängt nicht nur die Zukunft des Konzerns ab, sie stellt auch wichtige Weichen für den Industriestandort Deutschland.
Und mit diesem Blick auf VW und die Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Jessica Strumberg begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über das Zuhören. Es geht um den Zuhörbauwagen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.